Auch ich darf euch nochmal alle ganz herzlich begrüßen zum Gottesdienst. Freue mich auch, dass ich jetzt auch eine Reihe von Gesichtern sehe, die ich noch gar nicht so kenne, und dass ihr vielleicht hier eingeladen worden seid zu unserer Gottesdienstreihe. Fühlt euch herzlich willkommen. Wundert euch nicht, dass hier so viele verschiedene Menschen vorne stehen. In unserer Gemeinde glauben wir an das, was Luther das allgemeine Priestertum genannt hat, worüber zum Beispiel Petrus im ersten Petrusbrief spricht, wenn er sagt, auch ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Volk, die heilige Priesterschaft, und er bezieht das auf alle Menschen, meinend, dass alle Christen auch diejenigen sind, die Gottes Botschaft verkündigen und nicht nur einige ausgewählte Menschen, auch wenn wir ein fest angestelltes Ehepaar in unserer Gemeinde haben, die die Gemeinde leiten, unterstützen sie auch diese Idee, die wir als Gemeinderat eben also verfolgen, dass einfach möglichst viele wirklich die Möglichkeit haben, ihren Beitrag in der Gemeinde zu leisten und auch hier beim Predigen. Samir, der vorher gesprochen hat, ist Informatiker, programmiert unter der Woche und am Sonntag predigt er hier manchmal. Und ich bin beruflich selbstständig mit einer privaten Bildungseinrichtung und ansonsten als Sozialpädagoge auch in der Flüchtlingshilfe hier in Berlin tätig. Wir haben eine Reihe von Predigten und die beziehen sich alle zu dem Thema die Suche nach Frieden in einer friedlosen Welt. Letzten Sonntag hat Florian, unser, was machst du eigentlich, BWLer hier? Da bist du. Business Analyst. Das Thema analysiert für uns. Und das Thema war Frieden für dich und mich. Wie können wir in unseren engsten Beziehungen Konflikte überwinden? Und da ging es um unsere Beziehungen untereinander. Heute geht es um inneren Frieden. Und das ist ein Thema, was mit Sicherheit sehr viele Menschen beschäftigt. Wie kann ich selber Frieden finden? Wie können wir besser auf Angst und Bedrohungen reagieren? Christoph Wittmer, der bei Amazon arbeitet, und ich, wir haben beide uns den Spaß gemacht letzte Woche und haben genau diese Fragen einfach Menschen spontan auf der Straße gestellt. Wir haben gefragt, also Christoph hat vor allem gefragt, was denken Sie, wie können wir in unseren engsten Beziehungen Konflikt überwinden? Wir machen eine Blitzumfrage, was ist das Erste, was Ihnen in den Sinn kommt? Und hat interessante Antworten bekommen, die er vielleicht bei Gelegenheit erzählen kann. Ich habe mir dann einzelne Leute ausgesucht, die ich gesehen habe unterwegs und die irgendwie auch was vielleicht was dazu zu dem Thema, wie können wir besser auf Angst und Bedrohung reagieren, was zu sagen hatten. Zum Beispiel beim Mediamarkt stand ein Security-Angestellter. Ich habe ihn gefragt, entschuldigen Sie, ich habe eine Frage, wie können wir besser auf Angst und Bedrohung reagieren? Und im besten berlinerischen Deutsch oder berlinerisch hat er dann mir ausgeführt, wie wichtig es ist, jetzt wirklich an den Grenzen genau zu kontrollieren, dass hier nicht, dass wirklich nur die Leute nach Deutschland kommen, die auch wirklich schutzbedürftig sind. Er hat das Ganze auf das Thema Flüchtlingskrise und so weiter bezogen. Das heißt, was seine Ängste und Bedrohungen offensichtlich so gefühlt ausgemacht hat. Dann habe ich in der BVG einen Security-Mitarbeiter gefragt, Entschuldigung, ich habe eine Frage, wie können wir besser auf Angst und Bedrohung reagieren? Sie sind Spezialisten und sowas, Sie sind Security-Mitarbeiter. Und der hat gesagt, ja, keine Ahnung. Ist er weitergegangen. Und dann stand ich an der Ampel, da waren drei Polizisten mit schusssicheren Westen und ihrer Waffe hier an der Seite. Und dann habe ich gedacht, die müssen das wissen. Ja? Ich sag, also ich habe eine Frage, wie können wir besser auf Angst und Bedrohung reagieren? Und der hat was sehr Intelligentes gesagt, schaut mich an und sagt, Information. Und ich dachte, das ist ein guter Gedanke. Ja, weil wenn wir vor etwas Angst haben, ist es gut, auf das zuzugehen und sich zu informieren, zu fragen, sich damit zu beschäftigen und nicht aus Angst sich zurückzuziehen und noch mehr Angst in sich zu nähren. Tolle Ideen, tolle Gedanken. Offensichtlich bin ich nicht der Einzige, den dieses Thema beschäftigt. Im ersten Mose, der erste Vers der Bibel, das hatten wir auch in unserer Bibeldiskussion am Freitag, heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Aussage ist einfach, am Anfang, ganz am Anfang, noch vor dem möglicherweise oder nicht so wahrscheinlichen Urknall, war Gott da. Ja? Und er ist beschrieben, wie Gott die Erde geschaffen hat. Und wir haben ein bisschen drüber diskutiert in unserer Bibeldiskussion, wie war das wirklich? Und keiner von uns war offensichtlich dabei, aber jeder hat eine Meinung darüber, wie das wohl abgelaufen ist. Und dann heißt es immer, okay, und Gott hat dies gemacht und es war gut. Und dann hat Gott dies gemacht und es war gut. Und am Ende heißt es, und Gott sah sich alles an, was er geschaffen hatte, und siehe, es war sehr gut. So, die Aussage der Schrift ist einfach, am Anfang hat Gott alles geschaffen. Und alles, was Gott gemacht hat, Alles, was Gott gemacht hat, ist gut. Es ist sehr gut. Und dann kam der Mensch. Und dann kommen Adam und Eva und dann haben wir ein bisschen darüber diskutiert, gab es Adam und Eva wirklich oder wie auch immer ist es gemeint und so weiter. Und aber die Aussage ist einfach, dann kamen die Menschen und die Menschen haben angefangen Quatsch zu machen und dann seitdem kam Sünde in die Welt und dann gab es diesen ganzen Stress. Schon in der zweiten Generation Mord und Totschlag. Ja, dann kam Angst, Misstrauen, Sorge, also Unfreundlichkeit, Hass, Neid, all diese Dinge kamen in die Welt und verursachten Stress. Und nicht als wenn das schon genug wäre, habe ich auch eine Reihe von Dingen in meinem Leben, die ich mir selber organisiere, um noch mehr Stress zu haben. Ja, zum Beispiel, ich habe ganz tolle Apps auf meinem Handy, auf meinem iPad, die sind alle schön in der iCloud synchronisiert. Und da kann ich die vielen Aufgaben, die ich habe oder die ich gerne machen und erledigen würde, kann ich sammeln. Ja? Dann sammle ich die alle, dann kann ich sie nach dem Eisenhower-Prinzip kategorisieren. Was ist dringend, was ist wichtig und dringend, was ist nicht so dringend und nicht so wichtig. Und dann wird das alles sortiert und automatisch, ping, kommen immer die Nachrichten, wann ich was zu welchem Zeitpunkt zu erledigen habe. Und das verursacht Stress. Zusätzlich. Und ich habe vielleicht die Möglichkeit, mehr zu erledigen, mehr zu schaffen, auch die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt zu tun. Geistliche Prinzipien tauchen da irgendwie nicht auf so. So, bing, jetzt ist Zeit zum Beten. Bing, denk mal an Gott. Bing, lies mal diesen Vers hier. Doch, dafür habe ich einen SMS-Service sogar. Ja, der kommt auch immer regelmäßig rein. Einmal pro Woche. Einmal pro Tag kriege ich eine geistliche SMS. Naja, auf jeden Fall, wir sind wirklich so organisiert, dass wir wirklich eine echte Chance haben, viel Stress zu haben in unserem Leben. Ja? Und nicht nur das, sondern auch darüber hinaus hast du die ganzen Medien, auf die du zugreifen kannst. Und du kannst so viele Informationen bekommen, die organisieren. Du kannst morgens den Fernseher einschalten und du weißt alles, was auf der ganzen Welt gestern an schlimmen Sachen passiert ist. Automatisch. Ich meine, früher, wenn es einen Vulkanausbruch auf Haiti gab, ja, dann hast du in Germanien davon vielleicht erfahren, wenn 2 Wochen später eine komische Rauchwolke vorbeigeflogen ist. Aber du hast keine Ahnung gehabt, wie viele Menschen da ums Leben gekommen sind. Du hast keine Ahnung gehabt, dass vielleicht unter dir auch so ein Vulkan ist, der demnächst dich in die Luft wirft oder sonst irgendwas. Du hast nicht diesen Zugriff auf diese ganzen Informationen gehabt und gar nicht so viel Anlass gehabt, dich zu sorgen. Wenn irgendwo ein Anschlag war, das gab es auch schon vor 2000 Jahren, ja, kannst du wunderbar nachlesen, hast du nicht sofort irgendwie 3 Minuten später auf dem Handy eine Information gehabt, hier ist wieder ein Anschlag passiert. Und dadurch, wie wir uns organisiert haben als Gesellschaft, haben wir sehr viel Anlass zur Sorge und wir geben uns sehr viel Anlass zur Sorge. Und die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Wie gehen wir damit um, mit diesem Stress, mit dieser Sorge, mit diesen Ängsten? Die 2 Hauptkategorien von Medikamenten, die in Deutschland verkauft werden und in der ganzen westlichen Welt ist das so, sind Schmerzmittel und Antidepressiva. Das heißt, chemische Mittel, die wir uns jetzt auch noch organisiert haben, um diese vielleicht körperlichen Schmerzen, die wir manchmal haben, zu reduzieren und auch gleichzeitig den emotionalen Stress zu reduzieren, damit wir noch mehr machen können, noch mehr Stress haben können. Unglaublich. Was ist es für dich, was für dich Stress verursacht, was in dir Ängste und Sorgen auslöst? Was ist für dich? Für jeden ist was anderes. Was ist das, was dich manchmal nachts wach werden lässt, wo du sagst, da habe ich nicht dran gedacht. Was ist, wenn das passiert? Was ist das, was du aus der Arbeit nach Hause mitbringst? Was ist das, was du von zu Hause in die Arbeit mitschleppst an Problemen, Ängsten, Sorgen, die dich nicht in Ruhe lassen wollen? Was ist für dich? Für jeden ist es vielleicht etwas anderes. Aber ich glaube, keinem von uns ist das fremd. Und nicht nur, dass es diese emotionalen Symptome davon gibt, das Ganze hat dann auch so psychosomatische Symptome, ja, dass du dann in Form von Ängsten und Stress dann auch körperliche Symptome bekommst. Bei mir ist das immer so, wenn ich sehr unter Druck stehe und sehr viel zu erledigen habe, mein Handy ganz oft bing macht, das hast du noch nicht gemacht und das hast du noch nicht gemacht, dann kriege ich hier so ganz trockene Haut. Kennt ihr das? Ja? Das ist so psychosomatisch. Oder manchmal kriege ich Rückenschmerzen, ohne dass ich irgendwie was Schweres gehoben habe. Einfach, ich kriege Rückenschmerzen. Und natürlich auch ganz klassisch der Magen. Ja, der Magen, der spricht dann auch so, ist der Druck da? Ich hatte mal mit 22 eine Magenschleimhautentzündung und seitdem bin ich ein bisschen sensibilisiert. für diese Form von Stress und auch im richtigen Moment dagegen zu steuern. Aber jeder von uns oder viele von uns kennen auch das, diese Symptome. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Du kannst natürlich einknicken, das ist eine Möglichkeit, und sagen, okay, ich gebe auf, ich bin ein Loser, die Welt ist zu kompliziert für mich, es gibt zu viele Probleme, ich ziehe mich zurück und hoffe, dass alles irgendwie vorbeigeht. Ja? Das ist eine echte Möglichkeit, damit umzugehen. Du kannst auf der anderen Seite das machen, was Florian letzte Woche so schön beschrieben hat. Du kannst so diese Selbsthilfebücher aufschlagen und gucken, ah, wie kann ich jetzt besser damit umgehen, wie kann ich zuversichtlicher sein, wie kann ich weniger Angst haben, ich stelle mich vor den Spiegel und sage, ich bin ein Löwe. Ja? Und zum gewissen Maß funktioniert das ja dann auch manchmal, ne? Für ein bisschen Zeit. Und das natürlich, und ich möchte nicht alles ins Lächerliche ziehen, aber natürlich gibt es Ansätze auch, und Menschen, die nicht an Gott glauben, machen sich Gedanken darüber, wie kann man jetzt damit umgehen? Ja. Und ich hatte ein interessantes Erlebnis vor, weiß nicht, ein paar Wochen. Also ich bin beim sehr guten Arbeitgeber, der sich auch viel Gedanken darüber macht, wie er seine Mitarbeiter einfach zum ausgeglichenen Lebensstil verhelfen kann, ihn begleiten kann, weil die Arbeit in der Flüchtlingshilfe definitiv sehr stressig ist. Und alle paar Wochen haben wir eine Supervisionssitzung mit einer wirklich sehr, sehr guten Supervisorin, die sehr gut Sachen einfach rausziehen kann aus der Gruppe und auf den Punkt bringen kann und einfach den Kern der Probleme auch anspricht und Lösungsansätze liefert und auch hilft der Gruppe, sich gegenseitig zu unterstützen, Lösungsansätze zu finden. Und wir hatten die Diskussion, also weil zwei neue Mitarbeiter gesagt haben, boah, ich wache nachts auf und manchmal kann ich nicht einschlafen, weil ich noch so viele Dinge zu tun habe. Und den ganzen Tag bin ich mit irgendwie Situationen konfrontiert, wo ich gar nicht richtig Zeit habe, darüber nachzudenken. Und dann, wenn ich nach Hause gehe, dann kommen die ganzen Gedanken hoch und dann kann ich nicht schlafen. Und die Supervisorin fragte dann, erzählt mal, was macht ihr denn so? Und der eine erzählte, ganz toll, hat gesagt, was ich mache ist, also am Anfang, als ich angefangen habe zu arbeiten und in der gleichen Situation war, ich habe immer auf meinem Tablet-PC mir E-Mails auf die Arbeit geschickt. Und ich habe all diese Dinge, die ich noch erledigen muss, aufgeschrieben und per E-Mail auf die Arbeit geschickt, weil dann konnte ich sie auch gefühlt ablegen, bis zum Zeitpunkt, wo ich wieder auf die Arbeit kam und dann, tschack, waren sie wieder da. Aber davor konnte ich sie loslassen. Interessanter Ansatz. Jemand anders hat erzählt, wie er so, ja, diese Gedanken versucht von außen zu beobachten, die Gedanken zu begrüßen und sagen, ja, ist interessant, was ist denn für ein Gedanke, erzähl mal, um sich das so anzugucken. Und dann kam die Reihe an mich. Und ich dachte, ja gut, jetzt müsste man irgendwie ein bisschen hier, also kannst du auch nicht einknicken, ja? Und die Supervisorin sagt, Matthias, was machst du denn? Ich sage, ich bete. Und sie ist wirklich eine super Supervisorin, aber die Reaktion darauf war ein bisschen unprofessionell. Ich sage, ich bete. Sie sagt, ich aber nicht. Und ich so, okay, ich aber schon. Und ich rede mit Gott dann über die Sachen, die mich beschäftigen, so wie der Herr neben mir mit jemand anders, mit sich selbst darüber redet. Ja. Und dann war das Thema damit auch erschlagen und der Nächste kam dran und es ist so eine Unsicherheit da. Also über sowas zu reden, ja, über Gott zu reden in so einem Kontext. Trotzdem hat die Bibel auch Ansätze und Vorschläge, wie du mit diesen Dingen umgehen kannst. Und einen davon wollen wir uns heute mal angucken. Das sind nur 4 Verse, die wir uns heute angucken. Philipper Kapitel 4, Vers 4 bis Vers 7. Ich habe gerade mal überschlagen, diese 4 Verse sind ungefähr ein 12.000stel von dem, was in der Bibel drin steht. Und trotzdem finde ich es absolut faszinierend, wie viel nur aus diesen 4 Versen rauskommt. Und es hat mich wieder inspiriert, was in der Schrift für eine Kraft steckt. Wenn ihr sagt, 12.000stel, wie kommst du darauf? 1200 Seiten in der Bibel, ungefähr ein Zehntel auf dieser Seite sind diese 4 Verse, macht ein 12.000stel. Und wenn ihr vielleicht am Ende nochmal zurückdenkt, sagt, okay, lass uns mal sehen, was da so rausgekommen ist aus diesen 4 Versen. Ich finde es faszinierend und es zeigt mir, inspiriert mich, wie die von Gott inspirierte Schrift hier wirklich uns viel Kraft und Perspektive geben kann. Der Zusammenhang ist, es gab ein bisschen Stress in der Gemeinde dort und zwar gab es Konflikte untereinander. Dazu haben sie sich auch Sorgen um Paulus gemacht, der im Gefängnis sitzt und Schwierigkeiten hat. Und jetzt sagt er zu ihnen Folgendes. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern In allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Und aus diesen vier Versen habe ich 7 Punkte heute. Ganz unprofessionell, keine 3-Punkte-Predigt. Und von den 7 Punkten wirst du nicht alle 7 behalten können, aber ich versuche sie so bildhaft zu machen, dass du dich an einiges erinnern wirst und möglicherweise die eine Sache mitnehmen kannst, wo du sagst, da möchte ich mal drauf achten diese Woche. Erstens, er sagt, freut euch in dem Herrn alle Wege, immer, jederzeit. Das ist eine starke Aussage. Ich habe es gestern auch nochmal im Griechischen nachgelesen. Übrigens, wer hat meine Interlinear-Übersetzung von euch? Ich habe sie vor 2 Jahren ausgeliehen, ich weiß nicht mehr an wen. Auch wenn du dich jetzt nicht traust, dich zu melden, komm auf mich zu nach der Predigt. So. Aber hier steht wirklich, freut dich in dem Herrn alle Wege, immer, die ganze Zeit. Und die Frage ist, wie macht man das? Wie geht das? Das ist ja nicht wirklich unsere Lebensrealität, dass wir die ganze Zeit uns in dem Herrn freuen. Und das Bild, was ich mal benutzen will, ist, mach's wie der Vorstehhund. Erster Punkt, mach's wie der Vorstehhund. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ein Vorstehhund ist. Das sind Hunde, die bei der Jagd benutzt werden. Und zwar bei der Jagd auf Vögel. Okay, ich mache jetzt keine moralische Diskussion über die Jagd nach Vögeln auf. Aber nur mal, versucht euch auf den geistigen Inhalt zu konzentrieren. Wenn Menschen früher oder auch heutzutage noch Vögel jagen, was in Deutschland verboten ist, aber in anderen Ländern absolut üblich, dann funktioniert das so häufig, dass sie einen Hund haben, zum Beispiel der deutsche Kurzhaar, habe ich nachgelesen. Das ist ein Hund, der das sehr gut kann. Das sind so 2, 3 Hunde, die vor diesem Jäger so in den Wald reingehen und er geht den Hunden hinterher und die Hunde gucken, wo sind Vögel? Und wenn sie einen Vogel sehen, bleiben sie stehen und sie gucken diesen Vogel an. Und sie heben die rechte Vorderpfote, warum auch immer, alle Rechtshänder, weiß nicht. Und sie gucken nur diesen Vogel an. Und dann, weil sie sollen ja nicht bellen, damit das Ding losfliegt, soll ja gesehen werden. Und dann kann er es in ganzer Ruhe runterschießen da. Ja? So, und tatsächlich, die Hunde machen das. Sie gucken, wo sind die Vögel, wo sitzt ein Vogel? Und da bleiben sie stehen, sie gucken genau auf diesen Vogel. Und dann legt der Jäger sein Gewehr an und schießt den Vogel runter. Und dann gehen sie weiter, gucken, wo ist der Vogel? Und das sind Vorstehhunde. Mach's wie der Vorstehhund. In allen Situationen kannst du nach dem Guten gucken. In allen Situationen kannst du nach dem gucken, wo Gott ist, was Gott gerade macht. Darauf kannst du dich entscheiden, deinen Blick zu richten. Weil Probleme, Schwierigkeiten, Herausforderungen wird es immer geben. Aber in all dem gibt es auch gute Dinge. Und je nachdem, worauf du dich einlässt, worauf du dich konzentrierst, das sind die Dinge, die dich prägen werden. Und du kannst gucken, wo ist das Gute in dem, was hier passiert. Und Paulus sagt, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Das ist ihm wirklich wichtig. Er sagt, es geht. Du kannst einen Lebensstil führen, wo du mit einer innerlichen Kraft, mit einer innerlichen Freude durch all diese Hochs und Tiefs und den Problemen und Schwierigkeiten und Ängsten und Herausforderungen, die dir begegnen, umgehen kannst und deine Freude nicht verlieren kannst. Freu dich in dem Herrn alle Wege. Erstens, mach's wie der Vorstehhund. Zweitens, eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Den zweiten Punkt nenne ich hier, behalte die Hand am Ruder. Das ist ein bisschen erklärungsbedürftig. Das Wort Güte hier, wenn du verschiedene Übersetzungen liest, wirst du feststellen, das wird sehr unterschiedlich übersetzt. Also in der Guten Nachricht-Übersetzung heißt es hier Freundlichkeit. In der englischen Übersetzung habe ich mal nachgeguckt, da wird es übersetzt mit Mindfulness. Das ist so eine Wachsamkeit, eine Aufmerksamkeit eben vom Kopf her auch. Und noch verschiedene andere Sachen. Ich habe das griechische Wort nachgeschaut, was auch sehr unterschiedliche Bedeutungen hat. Aber ich will es mal vergleichen, dass wir alle haben Emotionen. Wir haben gute Emotionen, wir haben schlechte Emotionen. Und diese Emotionen sind weder an sich gut oder schlecht, es sind einfach ein Teil unseres Lebens. Die kommen, die gehen, die sind mal stärker, mal weniger stark. Bei manchen sind sie besonders stark, also es ist auch immer interessant, dass sich bei Paaren häufig so diese zwei Pole finden. Der eine, der so sehr leidenschaftlich und emotional ist und aus sich herausgeht, und der andere, der sehr eher reserviert ist und zurückgezogen und introvertiert und sich Gedanken macht und überlegt und sehr rational ist. Und die finden sich immer wieder, und ich weiß nicht warum, vielleicht findet Gott das irgendwie lustig auch, also das dann zu beobachten, was dann immer so passiert. Aber du brauchst beides in deinem Leben. Und diese Emotionen sind so wie der Wind auf einem See, wenn du mit einem Segelboot irgendwie unterwegs bist und du hast deine Ideen und deine Pläne. Und du brauchst den Wind. Und du brauchst das Segel, was den Wind auffängt und dann wirklich das Schiff in Schwung bringt. Aber gleichzeitig brauchst du eine gewisse Nüchternheit, eine gewisse Überlegtheit, wo du denn eigentlich hin willst und wie du dahin kommst und wie du den Wind richtig einsetzt und wie du dein Ruder lenkst und steuerst, sodass diese ganze Kraft, diese ganze Energie um dich herum auch in die richtige Richtung ziehen kann. Und das davon, dieses Wort, was hier mit Güte übersetzt ist, weist darauf hin, also auch es nicht nur von seinen Emotionen getrieben zu sein, sondern auch von seiner Überlegtheit, von seiner Rationalität, von seiner Nüchternheit, von seinen Kopf auch zu benutzen. Drittens, der Herr ist nahe, sorgt euch um nichts. Ich habe häufig diesen Vers so gelesen, eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Heute lese ich es mal andersrum. Der Herr ist nahe, sorgt euch um nichts. Dritter Punkt, betrachte Sorge als ein Feind. Ich sage nicht, betrachte Angst oder Gefühle als ein Feind, aber Sorge, betrachte Sorge als ein Feind. Was meine ich damit? Jeder von uns hat Dinge, um die er sich sorgt. Jeder hat diese Bereiche in seinem Leben, die leicht Sorge auslösen können. Bei manchen sind das Beziehungen. Wenn in Beziehungen irgendwas nicht passt, nicht stimmt, das ist ein bisschen komischer Satz, Nebensatz gewesen, dann machst du dir schon Sorgen. Also lehnt er mich ab? Mag er mich? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Und du fängst an, dich zu sorgen. Bei anderen ist das vielleicht irgendwie so im Beruflichen. Ja, du fragst dich, Mensch, also werde ich mich weiterentwickeln? Bin ich hier beruflich in einer Sackgasse? Und das kann ich sehr beschäftigen. Bei mir ist das, ich bekenne, Geld. Ich kann mir viel Sorgen um Geld machen. Ich kann mir viel Sorgen machen um meinen Kontostand und ob er sich gerade so bewegt oder ob er sich gerade so bewegt. Und ich spüre das und kann mir dann Sorgen machen, okay, wie entwickelt sich das bei uns weiter und werden wir in Schwierigkeiten kommen? Wir haben uns irgendwie viel vorgenommen, viele Verpflichtungen, 3 Kinder, eine Frau und ich auch noch. Also, wie kann das alles gehen? Ja? Und mein Bereich, wo ich da wirklich also leicht für Sorge ansprechbar bin, ist Geld. Und jeder von euch hat sicher seine Bereiche, wo ihm das leichter fällt und andere, wo es schwerer fällt. Und Paulus sagt, sorgt euch um nichts. Schon wieder so eine absolute Aussage. Es ist wirklich der Anspruch zu sagen, okay, mein Ziel ist es, mir wirklich keine Sorge zu machen. Keine Sorge zu machen. Und interessant, ich habe das nicht so alles gemessen, aber eine Aufforderung, die ich, wenn ich den Suchbegriff angegeben habe in der Bibel, fürchte dich nicht oder sorge dich nicht oder sorgt euch nicht. Über 120 Mal gibt es Stellen, wo in bestimmten Situationen Gott das zu Menschen sagt oder wo Paulus das zu den Christen sagt. Also muss doch irgendwie wichtig sein, ja, weil es scheint ein Teil von uns zu sein, der sich sorgen will. Wir brauchen immer wieder jemanden, der sagt, sorge dich nicht. Nun, die Frage ist, ist das ein Befehl Gottes, ein Gebot Gottes, sorge dich nicht? Oder ist es vielleicht eher eine Einladung, dich nicht zu sorgen? Und ich weiß nicht genau, wie du tickst, aber ich mag lieber diese Einladung zu etwas als ein Befehl. Das ist meine erste Reaktion, so, du weißt ja gar nicht, wie schwierig das ist, befiehl mir nichts. Das ist so wie, wenn du ein Kind hast und du wachst nachts auf und hörst ein Wimmern im Nebenraum. Du stößt deine Frau an, hey, da wimmert jemand im Nebenraum. Drehst dich um, aber die Frau sagt, ja, dann geh doch mal hin. Und dann gehst du rüber. Und du siehst deine Tochter dort im Bett sitzen, weinend, gerade noch so halb verschlafen, halb wach. Sagt, ja, was ist denn los, was ist denn los? Sagt so, da ist ein Monster im Schrank. Und was machst du dann als Vater, wenn du dein Kind auffordern willst, dich nicht zu sorgen? Sagst du dann, Tochter, sorg dich nicht! Sorg dich, reiß dich zusammen, Mann, sorg dich nicht. Da ist kein Monster, schau rein, hier, bitte, Mann. Oder würdest du dich nicht lieber als Vater neben deine Tochter setzen, es in den Arm nehmen, das Kind in den Arm nehmen, sagen, Mensch, sorg dich nicht. Ich bin doch da. Ich bin doch da. Und selbst wenn ein Monster im Schrank wäre, bin ich doch da. Sorg dich nicht. Eine Einladung, sich nicht zu sorgen. Sorgt euch um nichts. Der Herr ist nahe. Das ist genau die Aussage. Mach dir keine Sorgen um nichts. Warum? Weil Gott da ist. Und darum nennt sich Gott, als er sich den Menschen offenbart und sie ihn fragen, also wie heißt du denn? Dann sagt er, ich bin da. Ich bin da. Das ist einer der ersten Namen, den er den Menschen kundtut. Und das ist, was die Welt nicht kennen kann, wenn sie Gott nicht kennt. Einfach die Gewissheit, Gott ist da. Ich bin da. Und Gott sagt, sorg dich um nichts. Ich bin da. Sondern, sorgt euch um nichts, sondern, erklärt uns auch, was wir stattdessen machen sollen. Sondern in allen Dingen, lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Sorgt euch um nichts, sondern sprecht mit Gott. Betet, bittet, fleht, dankt Gott. Drei Punkte nur aus diesem Vers. Erstens, ersetze Sorgen mit Gebet. Ersetze Sorgen mit Gebet. Bete, statt dich zu sorgen. Gebet macht ganz verschiedene Sachen mit uns. Gebet ist erstmal ein Gespräch mit Gott. Und selbst Therapeuten bestätigen, dass Gespräche wichtig sind, dass man nicht mit seinen Sorgen, seinen Ängsten alleine bleibt, sondern allein der Prozess des darüber Sprechens nimmt diesen Sorgen, den Ängsten schon die Kraft. Und Gebet ist ein Gespräch mit Gott. Dazu, Gebet verändert manchmal auch Gott, aber meistens verändert Gebet uns. Es gibt diese einzelnen Beispiele, wo Gott sich eigentlich für etwas entschieden hat und dann gibt es Menschen, die beten und sagen, nein Gott, mach es nicht, denk doch mal daran. Und sie überzeugen Gott tatsächlich, seine Meinung zu ändern oder seine Entscheidung zu ändern. Aber häufig verändert vor allem Gebet uns. Wir sprechen mit Gott darüber, Gott weiß sowieso, was wir denken. Manchmal fragen sie, wieso soll ich Gott sagen, was ich denke, wenn er sowieso schon weiß, was ich denke? Wieso soll ich Gott sagen, was ich will, wenn er sowieso schon weiß, was das Beste ist? Dieses Gespräch mit Gott, es verändert uns, es formt uns, es prägt uns. Und das kann unterschiedliche Dinge sein. Manche gehen aufs Feld rauf und sprechen laut mit Gott. Manche gehen in ihr Zimmer, sprechen leise mit Gott oder auch laut. Andere schreiben einfach Gebete auf, wie so in einem Tagebuch, bloß im Gespräch mit Gott. Unterschiedliche Wege zu beten gibt es genüge. Aber Gebet verändert uns. Dazu, es gibt einen Unterschied zwischen Beten und Klagen. Klagen ist okay, man kann auch Gott sein Leid klagen und all das mitteilen, was einen traurig macht, ihn nicht beschäftigt. Aber wirklich gebetet hast du erst, wenn du diese Dinge, die dir Sorge bereiten, bei Gott abgegeben hast. Und gesagt hast, Gott, es ist zu groß für mich, ich kann es nicht kontrollieren, ich werde meinen Teil dazu beitragen, aber bitte nimm du das. Ich vertraue es dir an. Und dieser Moment im Gebet, wo man wirklich diese Sachen an Gott abgibt, ist der Moment, wo sich was in unserem Herzen passiert, was in der Welt fast unmöglich ist. Wir können etwas an Gott abgeben und dann Frieden finden. Das ist, was Gebet macht. Ersetze Sorgen mit Gebet. Noch ein weiterer Punkt zum Thema Gebet. Sag Gott, was du willst. Manchmal beten wir, weil wir nicht richtig wissen, was sollen wir jetzt machen. Und manchmal sind wir sogar fast gelähmt von dieser Vorstellung, Gott hat einen bestimmten Willen. Und erst wenn ich ihn erkannt habe, dann kann ich auch den nächsten Schritt gehen. Und dann bitten wir Gott, sagen, Gott, zeig mir, soll ich diese Arbeitsstelle annehmen? Und du kriegst keine Antwort oder keine Sicherheit darüber, dass du das tatsächlich machen sollst. Und du sagst, Gott, zeig mir, soll ich diese Frau fragen, ob sie meine Freundin werden will? Und du kriegst keine Antwort. Du bist nicht sicher. Was sollst du machen? Und häufig ist es so, dass Gott gar nicht so dasteht und sagt, so, ah, ich habe diesen einen Weg für dich. Und nur wenn du auf den Weg gehst, wie so auf so einer Rasierklinge, ja, nur dann kann dein Leben gelingen. Und ich glaube, so ist Gott nicht. Es gibt viele Dinge, die Gott uns freilässt. Gott ist wie ein Vater. Wenn meine Kinder zu mir kommen und sagen, Papa, ich würde gerne eine Fahrradtour machen, darf ich mit meinem Fahrrad draußen rumfahren? Ich meine, was sage ich dann? Sagen, ja, klar. Also, ist doch toll, mach doch. Ja? Wenn wir Gott um etwas Rechtschaffenes bitten, warum würde Gott sagen, nö, mag ich nicht. Ich bin der Spaßverderber des Universums, du darfst es nicht. Wenn wir Gott um etwas bitten, frag Gott, was willst du denn? Häufig gibt es auch diese Situation, wo Menschen zu Jesus kommen und Jesus fragt sie, was willst du, dass ich für dich tue? Ja, das ist eine. Und wir sollen Gott sagen, was wir wollen. Es ist total Gott okay zu sagen, Gott, ich hätte total Lust, diese Arbeit zu machen. Bitte, also, lass mich das machen. Sag Gott im Gebet, was du willst. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, und das ist unser Thema, innerer Frieden, der Friede Gottes. Und dann wird der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der Friede Gottes bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Und dann können wir diesen Frieden finden, über den auch geredet wird, wenn von über inneren Frieden und die Suche danach gesprochen wird. Es gibt diesen Frieden Gottes, den es halt bei Gott gibt, wenn wir mit Gott zusammen, also diesen Frieden finden, in dem Wissen, Gott ist da. Und da können wir Gottes Gegenwart genießen, weil, wie es hier heißt, der Herr ist nahe, sorgt euch um nichts. Dann können wir die Entscheidung treffen, uns nicht zu sorgen. In dem Wissen, Gott ist da, wir können diese Gemeinschaft, diese Gegenwart Gottes genießen und mit Zuversicht durch die Herausforderungen gehen, die da kommen oder kommen könnten und diese Ängste und all diesen schlimmen Dingen, die uns widerfahren könnten, können wir mit Zuversicht in Gottes Gegenwart, in der Gemeinschaft mit Gott durchleben. Jemand hat mir eine Geschichte erzählt, wiederum, hat mich die sehr berührt als Vater. Er hat erzählt, dass sie mit der ganzen Familie eine Reise nach Schottland machen wollten. Und er hat sich total gefreut auf diese Reise. Und er hat der Familie gesagt, wisst ihr, was es alles in Schottland gibt? Ich meine, hey, schau mal, ich find's so cool, immer mit dem Flugzeug zu fliegen, das ist sowieso eine tolle Sache, ja. Und aber wenn man in Schottland selber, wenn man dann da ist, da gibt's so viel anzugucken, da gibt's so tolle Landschaften und so viele andere tolle Sachen. Und er hat immer gemerkt, sein vierjähriger Sohn saß so ein bisschen kritisch dabei und war nicht so begeistert wie er und er konnte es nicht verstehen. Ich sag, Mensch, schau mal, das sind doch so tolle Landschaften. Also Schottland ist wirklich toll. Und okay. Und da ist diese so eine Burg und auf dieser Burg wurde der Harry Potter Film gedreht. Also freust du dich nicht auch, das nach Schottland zu sehen? Und er so sagt, ja, nee, will ich nicht, ja, mag ich nicht. Ja, und das ist der Hadrianswall und das wurde vor 2000 Jahren von den Römern gebaut, das ist doch der Hammer. Freust du dich nicht drauf, das zu sehen? Er sagt, nein, ich will es nicht sehen. Und er hat gedacht, was ist mit meinem Sohn los? Das ist nicht mein Sohn. Was ist hier los? Und er hat erzählt, der Sohn ist in Tränen ausgebrochen und hat gesagt, ich will nicht nach Schottland. Und er hat gesagt, Sohn, was ist los? Wäre es nicht cool, wenn wir zusammen einfach, wieso zusammen? Na, wir fahren doch zusammen. Ach, wir fahren zusammen dahin? Ja klar, ich habe doch gesagt, okay. Und irgendwie dachte er, sein Vater versucht ihn davon, als vierjähriges Kind zu überzeugen, in ein Flugzeug zu steigen, nach Schottland zu fliegen, sich all diese Dinge anzugucken. Und er hat das Gefühl gehabt, ich krieg das nicht hin, das ist viel zu schwierig, das ist viel zu kompliziert. Ich habe doch keine Ahnung, wie man in ein Flugzeug steigt und was ich alles brauche und wie man da hinkommt und wie man ein Auto mietet und wie man ein Auto fährt und all diese Dinge. Und in dem Moment, wo er gesagt hat, wir fahren zusammen, ich bin dabei, habe ich gesagt, oh super, machen wir. Keine Ahnung, wie man ein Flugzeug fliegt und keine Ahnung, wie man ein Auto mietet, aber Papa weiß das. Alles gut. Und genauso ist es mit Gott. Wenn wir unser Leben mit Gott leben, brauchen wir uns nicht grämen über all die Dinge, die wir noch nicht kontrollieren können, die wir noch nicht verstanden haben, wo wir noch nicht wissen, wie wir das machen können und wie wir das schaffen können. Es reicht aus zu wissen, dass Gottes Name ist, ich bin da. Gott ist da. Und der Friede Gottes, der ist höher als alle Vernunft. Das ist was Übernatürliches. Das ist etwas, was mit Gott zu tun hat. Was du zum Teil auch nicht rational erklären kannst. Aber das kannst du immer wieder erreichen. Und das kriegst du nicht automatisch als Christ in die Wiege gelegt für den Rest deines Lebens, sondern du kannst dich immer wieder entscheiden, dich Gott zu nahen. Kannst dich immer wieder entscheiden, wie der Vorstehhund dich zu verhalten und zu gucken, wo ist das Gute, wo ist Gott in all dem, was um mich herum passiert. Kannst dich immer wieder entscheiden, auch die Hand ans Ruder zu legen und wachsam zu sein und nicht bloß von deinen Emotionen getrieben zu sein. Du kannst dich immer wieder entscheiden, Sorge als dein Feind zu betrachten. Und statt sich zu sorgen, zu beten. Und im Gebet Gott zu sagen, was du willst. Und den Frieden Gottes gewinnen, erreichen und bekommen, der höher ist als alle Vernunft. Vor ein paar Wochen haben wir ein Lied gesungen und das haben die Teens von der Teen-Freizeit mitgebracht. Und dieses Lied ist englisch und es heißt Prince of Peace, Friedefürst. Und das werden wir jetzt gleich im Anschluss zusammen singen. Die Soraya und ich haben dieses Lied gesungen im Gottesdienst. Wir waren danach so begeistert und gesagt, Mensch, ist das nicht ein tolles Lied? Und dann sind wir nach Hause gefahren und haben uns ans Klavier gesetzt und haben uns die Noten rausgesucht davon und die Begleitung und haben uns einen Rhythmus überlegt, wie man das begleiten kann und haben es dann zu zweit gesungen. Das ist so ein schönes Lied mit Männer- und Frauenstimmen auch getrennt und alles. Und ich liebe dieses Lied, wirklich. Es ist eines meiner Lieblingslieder geworden, weil es einfach so viele Wesenszüge Gottes beschreibt. Und so viel darüber redet, wie Gott ist. Und ich wollte es euch auch nochmal kurz übersetzen, bevor wir das singen. Das Lied heißt Friede Fürst. Und da heißt es, du bist heilig. Du bist mächtig. Du bist es, bist würdig, gepriesen zu werden. Du bist es wert, gepriesen zu werden. Dir will ich folgen. Und auf dich will ich hören. Ich will dich lieben, mein ganzes Leben lang will ich dich lieben. Jetzt müsstest du weiterknüpfen. Ah, hier sind wir. Und ich werde singen und den König anbeten, der würdig ist, dass wir ihn anbeten. Und ich will ihn lieben und ich will ihn ehren und ich will mich vor ihm verbeugen. Und ich werde singen und ich werde anbeten und ich werde den König, der würdig ist, lieben und mich ihm anvertrauen und mich ihm vor ihm verbeugen. Und die Frauen singen, du bist der Herr der Herren, du bist der König der Könige, du bist der mächtige Gott, der Herr von allem, du bist Immanuel, du bist der große Ich Bin, du bist der Friedefürst, du bist das Lamm, du bist der rettende Gott, du bist die rettende Gnade. Du wirst für immer regieren. Du warst schon immer da. Du bist Anfang und Ende. Du bist Alpha und Omega. Du bist mein Retter. Du bist der Messias. Du bist der Erlöser und mein Freund. Du bist der Friedefürst und ich will mein Leben mit dir leben. Lass uns aufstehen und das Lied zum Schluss des Gottesdienstes singen. Ja.